Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit KollegInnen oder FreundInnen. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
In dieser Audiofortbildung über Angst, die krank macht, geht es nicht um die Sorge, den Bus zu versäumen. Es geht um Ängste, die so sehr das Leben einschränken, dass es zu körperlichen Symptomen kommt. Anders gesagt, es geht um Menschen, die auf Körpersensationen übertrieben reagieren. Konkret haben wir uns für diese Fortbildung ein Thema ausgesucht, das in den vergangenen Jahren etwas aus dem Blickfeld geraten ist. Die Angst vor Mobilfunk und vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Diese Sorge vor möglichen Gesundheitsrisiken des Mobilfunks, die kann bei manchen Menschen so stark werden, dass sie zu körperlichen Beschwerden führt, zu Kopfschmerzen, zu Schlafstörungen oder auch zu Herzrasen. Wissenschaftliche Belege für einen Zusammenhang zwischen Mobilfunk und diesen körperlichen Beschwerden, die fehlen oder sind umstritten. Unterm Strich bleibt die Tatsache bestehen, dass psychische Empfindungen körperliche Reaktionen auslösen können, die manchmal so stark sind, dass sie das tägliche Leben einiger Menschen erheblich belasten. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Dr. Gerald Grundschober. Er ist Facharzt für Psychiatrie, psychotherapeutische Medizin und er ist ärztlicher Leiter der Privatklinik Hollenburg.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und ich begrüße Dr. Martin Rösli, Professor für Umweltepidemiologie an der Universität in Basel.
Hallo und auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung.
Sie beide werden uns Einblicke in die psychologischen und wissenschaftlichen Hintergründe jener Ängste geben, die im Zusammenhang mit Mobilfunk hier und da auftreten. Grundsätzlich gefragt, woher kommen unsere Ängste eigentlich? Sind die angeboren oder werden die durch Umwelterfahrungen in der Kindheit etwa ausgelöst? Herr Dr. Grundschober.
Naja, die Ängste direkt. Genetisch kennen wir ja den Handymasten nicht und auch nicht den Mobilfunk, weil das ja noch sehr was Neues ist. Aber ich glaube, wir Menschen, und da zeigt sich ja in der Geschichte der Wahnerkrankungen, das sind immer Sachen, die wir nicht sehen, die wir nicht begreifen können, die wir außerhalb unseres klassischen Vorstellrahmen ist, wie vielleicht Gottheiten, Religion oder ähnliches. Wahnerkrankungen sind ja auch oft aufgebaut auf irgendwelchen Schuldebenen oder auf irgendwelchen zerstörerischen Strukturen oder Sachen, die uns Angst machen, die wir vielleicht als Märchen gehört haben. Und da passt halt sehr gut der Handymasten dazu oder das Smartphone, weil ich habe mich auch ein bisschen auseinandergesetzt, wie ein Smartphone funktioniert, aber ich kann es mir technisch nicht erklären, wie auf Knopfdruck ein YouTube-Video mit hervorragender Videoqualität und Tonqualität funktioniert, wie die Daten übertragen werden. Also per se ist das für uns nicht begreifbar und beim Handymasten gilt Ähnliches. Der stört mich vielleicht optisch, wie man es vielleicht jetzt auch an der Windräder-Diskussion hört, also da sehr viel um optisches Empfinden geht. Da habe ich vielleicht die Idee, dass ich hier beobachtet werde, abgehört werde. Das höre ich jetzt sehr oft von Patientinnen, die sagen, übers Handy werde ich abgehört im klassischen Sinn. Und vielleicht entstehen aus dieser Dynamik heraus die Ängste. Und da gibt es ja bekannte viele Studien, ein Handymasten steht und es werden schon eben im Sinne des Nocebos Ideen oder Krankheiten wahrgenommen und die auf die Strahlung quasi hindeuten. Und der Handymasten ist noch gar nicht eingeschaltet. Also die Angst ist ja nicht etwas, was sich auf begreifbaren Effekt oft hinführt, sondern ist etwas, was sich überträgt, was von einem auf den anderen übergeht, wo vielleicht die Sozialität, die Gesellschaft auch Voreindrücke macht und vielleicht kann aus diesen Aspekten das heraus entstehen und vielleicht braucht der Mensch immer wieder in der Resonanz zur Gesellschaft unterschiedliche Zeiten, wo halt unterschiedliche Themen so hochgespült werden und für so Wahnkonstruktionen dienen können.
Herr Professor Rösli, warum kann die Angst vor Mobilfunk krank machen?
Ja, das ist eine Möglichkeit, oder dass man, weil es unbekannt ist, eine gewisse Skepsis hat und evolutionär macht das durchaus Sinn, dass man beim Unbekannten zuerst mal auch zögert und zuerst versucht, Erfahrungen zu sammeln. Und es ist natürlich, dann sind das so Mechanismen, oder wie Placebo oder Nocebo, die dann wirken, wenn man vor etwas Angst hat, dass dann wirklich Somatisierung stattfindet und so dann grundsätzlich Gesundheitsbeschwerden auftreten können.
In der Alltagserfahrung kennt jeder von uns Menschen, die leichter zu verunsichern sind als andere, die sich mehr Sorgen machen. Welche Rolle spielt die Wahrnehmung von Risiken bei der Entstehung von psychosomatischen Beschwerden?
Naja, die Risiken, also man geht in der Psychiatrie, sagt man ungefähr so 10-20% haben eine Vulnerabilität, eine Verwundbarkeit auf der psychotischen Ebene, also dass die sehr schnell angetriggert werden durch etwas, was nicht so konstant vorhanden ist. Andere gehen mehr in Depression hinein und eben diese psychotisch orientierten Themen, 10-15-20%, und das hat man ja unter Corona gesehen, dass diese Menge ja vorhanden ist, also dass der sehr eine erregbare Masse da ist, die dann quasi alles glaubt, was halt präsentiert wird durch den Kanaldeckel, Impf und Ähnliches, wahrscheinlich eher nur die Überspitzung von vielen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das, was, was viele betrifft. Und wenn Sie fragen, welche Risiken es das da gibt bei der Entstehung von ZB psychosomatischen Beschwerden, geht es halt darum, dass wir halt, wenn ich so angststrukturiert bin, mein Stressniveau im Körper, mein Cortisol, mein Adrenalin, meine Hypothalamus, Hypophysen-Nebennierenachse aktiviert ist und so richtig alert ist und auf jedweiligen Reiz gleich mit Furchtebenen reagiert und alles, was nicht begreifbar ist, gleich irgendwie in den Fokus der Unsicherheit reinkommt und dann halt gleich auch beobachtet wird. Und das kann ja auch recht schnell gehen. Wie gesagt, noch einmal Corona-Epidemie, Pandemie.
Wenn wir jetzt über Menschen reden, die leichter zu triggern sind, die empfindlicher reagieren, lassen sich da vielleicht Risikogruppen benennen, definieren?
Also ich merke es, wir merken es gerade jetzt eher bei den Jüngeren, die das auch noch nicht so parallelisieren können zur Lebenserfahrung hin, dass sie sehr viele Ängste haben, zum Beispiel in die Richtung Klimaangst, Politikangst, Weltangst, Älterwerdenangst. Also ich möchte nicht in die Erwachsenenrolle schlüpfen, damit ich immer das schützenswerte Kind oder das nicht entscheidende Kind sein kann. Also da merkt man das. Also wahrscheinlich die Jugendlichen sind da schneller triggerbar, weil ja auch das jugendliche Gehirn zahlt bis 2025 im Entwickeln ist und sich erst die Wertungen des Lebens einbauen muss und die Gehirnstrukturen synapsieren muss. Und ich glaube, das ist sicher eine sehr anfallsbereite oder anfällige Menschengliederung, also Menschenzeitalter, also ja, Entschuldigung.
Wenn es konkret um Personen geht, die jetzt Beschwerden im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern bringen, dann hat man eigentlich keine Konsistenz gesehen im Sinne, dass bestimmte Personengruppen sind. Das können einerseits junge Leute sein, das können auch Pensionierte sein, das können Leute sein, die sehr gut gebildet sind, das können Ingenieure sein, die technisch sehr, sehr gute Kenntnisse haben, aber es können auch Laien sein. Also man hat da ich glaube, es gibt da wie kein klares Muster, wer da empfindlich ist, so zu das so in Verbindung zu bringen.
Muster können sein, wenn ich selbst schon vielleicht angsterkrankt bin, wenn ich das in meinem Leben kenne, dann neige ich wahrscheinlich auch zu diesem recht gut dazu. Aber ich habe im Vorfeld auch nachgedacht, wie viele Patientinnen habe ich so gesehen mit ZB-Elektrohypersensibilität oder ähnlich. Es sind sehr, wirklich sehr wenige. Ja, und mir ist bewusst eine Dame eingefallen, die hat so weißes Strickzeug angehabt, mit Silberfäden eingenäht. Aber per se ist es nicht so auffällig. Oder vielleicht suchen sie auch nicht die Psychiatrie auf. Das kann natürlich auch sein.
Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es eigentlich über gesundheitliche Folgen von Mobilfunkstrahlung?
Also unbestritten ist, dass sehr hohe Dosen von diesen Strahlen eine thermische Wirkung haben. Und das ist eine Mikrowelle, die natürlich potenziell schädlich sein kann. Aber das ist unter der Haltegrenzwerte kein Problem. Und zurzeit wird in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation die gesamte Literatur zu den wichtigsten Gesundheitseffekten evaluiert und diese systematischen Übersichtsarbeiten, die zeigen eigentlich keine gesundheitlichen Auswirkungen unterhalb der Grenzwerte. Also man hat dann zum Beispiel Hirntumore oder andere Arten von Tumore angeschaut. Man hat allgemeine Beschwerden und spezifische Symptome, Migräne, Tinnitus, Fortpflanzungsprobleme und so weiter angeschaut und hat da keine klaren Zusammenhänge gesehen. Die Wissenschaft kann natürlich nicht beweisen, dass Mobilfunk unschädlich ist, aber was die vielen Studien, die man gemacht hat, sicher helfen, ist zu zeigen, dass ein potenzielles Risiko wirklich sehr klein wäre und höchstens nachweisbar wäre, wenn man sehr, sehr große Populationen anschauen würde. Also für den Einzelnen im Vergleich zu anderen Risiken fast vernachlässigbar wären, wenn es überhaupt eines ist.
Psychodynamisch merke ich halt, dass Patienten, ich habe das einmal abgefragt, besonders, wie gesagt, Herzgegend, das Handy nicht haben wollen oder Hosentasche wegen der Infertilität zum Beispiel. Also da geht es auch um diese Lebensebenen, wo wir Menschen uns verankert sehen, also Herz vielleicht eben im Bereich des Sexuallebens. Aber wie gesagt, das höre ich auch immer wieder von Patienten, aber eine erhöhte Angst spüre auch ich nicht.
Ein Zeichen unserer Zeit ist der, dass sich Patienten im Internet selbst informieren, dass sie medizinisches Wissen recherchieren. Wie kann man im World Wide Web Evidenzbasiertes von Pseudowissenschaftlichem unterscheiden?
Ich denke, für Fachexpertinnen oder Experten ist es natürlich kein Problem zu sehen, was gute Studien sind. Da gibt es Merkmale, die man anschauen kann. Je nach Studiendesign, zum Beispiel ob die Studie verblindet da durchgeführt worden ist, wie die Exposition appliziert worden ist. Also ein typisches Beispiel von einer schlechten Studie ist, dass man ein Mobiltelefon nimmt und irgendetwas macht mit dem, in einen Bienenstock stellt oder auf eine Petrischale und dann gar nicht weiß, wie stark es strahlt oder ob es überhaupt strahlt. Also das ist sicher mal so ein Zeichen, ob das eine gute Studie ist. Als Laie lohnt sich sicher mal zu schauen, woher kommt es, wie wird es publiziert. Ist es eine renommierte Fachzeitschrift oder sind das nur soziale Medien? Ist die Beschreibung reproduzierbar von den Methoden? Macht das Sinn überhaupt? Also man kann auch einfach mal den gesunden Menschenverstand walten lassen, wenn jemand sagt, ein Hirntumorrisiko steigt um 50% bei Mobilfunknutzern, dann wäre klar, dass mittlerweile alle ein Telefon brauchen, dass dann die in der Bevölkerung das auch entsprechend angestiegen hätte werden müssen. Und solche Sachen kann man sicher anschauen. Was auch sehr hilfreich ist und was ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel das EMF Spotlight vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz, oder die Schweiz hat eine Expertengruppe, die vierteljährlich Newsletter rausgibt, die wichtigsten Studien, die normalerweise thematisiert sind. Und dann ist klar, es gibt unendlich viele Studien schlussendlich, es gibt halt wirklich auch Sachen, was als Studien verkauft wird und in dem Sinn keine Substanz hat. Oder? Oder vielleicht hat auch mal ein Zufallsbefund, das gehört dazu, wenn man explorativ unterwegs ist, wie in diesem Thema.
Aber da sehe ich auch das Problem, dass es ja sehr viele qualitative Zugänge gibt. Nur Jugendliche, junge Menschen orientieren sich halt viel mehr auf ZB, soziale Medien. Das Lesen von Printmedien nimmt ab. Das Entwerten von ExpertInnen und Institutionen nimmt zu. Also das sehe ich halt ein bisschen als dynamisches Problem und das erlebe ich auch zum Beispiel, dass zu uns PatientInnen kommen mit einer Diagnose, die sie im Internet von einem sogenannten Influencer auch wahrgenommen haben, der sie da angetriggert hat. Dann wird ein Selbsttest gemacht, den sie irgendwo auf einer zugänglichen Homepage finden, wo gleich ein Therapieangebot dabei steht, was aber nicht medizinisch orientiert ist und auch keine Evidenz hat. Mit dem sehen wir uns ein wenig auch herausgefordert.
Die WHO befasst sich mit dem Thema Mobilfunk. Kürzlich ist auch ein systematischer Review erschienen zu Elektrohypersensitivität, EHS. Herr Dr. Rösli, was beinhaltet der?
Ja, also man hat im Prinzip systematisch untersucht, Studien aller Art an Menschen, ob die einen Einfluss haben auf die Ausbildung von unspezifischen Symptomen oder auch Tinnitus und Migräne. Und man hat wie zwei Studientypen separat angeschaut. Einerseits hat man experimentelle Humanstudien angeschaut. Da hat man 40 Studien identifiziert, die also im Labor Leute doppelblind exponiert hat. Und man hat nicht nur Leute untersucht, die sagen, sie sind sensibel auf diese Art von Felder, sondern auch die Allgemeinbevölkerung hat die dann separat untersucht und hat dann zum Beispiel geschaut, wenn man die Leute einmal exponiert, einmal nicht, aber sie wissen nicht, wann die Exposition stattgefunden hat, ob es da Unterschiede gibt im Befinden, in Symptomscores, in Kopfschmerzen, allenfalls auch beim Schlafen danach. Auch die Frage, ob die Leute das wahrnehmen können, gerade Leute, die sagen, sie haben Probleme, sagen häufig, sie können das akut wahrnehmen. Also das kann man natürlich super gut in solchen randomisierten Studien untersuchen. Und da kam ganz klar raus, dass eigentlich keines von diesen Phänomenen im Labor nachweisbar ist. Das war mal eine Evidenz. Natürlich, diese Studien sind sehr robust, also Zufall kann man da praktisch ausschließen, auch Designeffekte. Aber das sind natürlich nur akute Effekte und viele Leute sagen, ja gut, aber wichtig sind Langzeiteffekte. Also hat man gleichzeitig auch Langzeitstudien, epidemiologische Studien angeschaut, da gibt es etwas weniger, das waren etwa 12 Studien, aber auch dort gibt es keine Hinweise, dass in dem Sinn, wenn man die Gesamtevidenz anschaut, dass solche Symptome auftreten. Das gibt vielleicht mal Einzelbefunde, wenn man mehrere Symptome anschaut, aber wenn man das dann zusammennimmt und sozusagen poolt, einen Effektschätzer berechnet, dann ist der nicht unterschiedlich von einem Zufallseffekt.
Wo liegt eigentlich die Ursache für EHS? Wir haben das Thema Nocebo schon angesprochen. Was spielt da eventuell noch hinein?
Genau, also diese ganze Somatierungsgeschichte über die Angst, das ist eine gängige Hypothese. Eine zweite Hypothese ist die sogenannte Attributionshypothese. Also es gibt ja sehr viele unspezifische Gesundheitsprobleme, die man nicht genau weiß, woher die kommen. Dass man plötzlich Rückenschmerzen hat, Kopfschmerzen und dass das auch, wenn man das diagnostiziert, nicht ganz klar ist, ob das Begleitsymptom einer Krankheit ist. Und wenn Leute solche Symptome plötzlich erleben, dann viele Leute beginnen dann nach einer Ursache zu suchen. Und vielleicht kommen sie dann auf irgendeine Art und Weise auf die Idee, ja, das könnte elektromagnetische Felder sein. Und das passt dann vielleicht gerade von der Beschreibung her mit ihrem Erleben, dass sie es nur an bestimmten Orten erleben, diese Symptome und so weiter.
Ich betreue einen Patienten, der hat Multiple Sklerose und der fährt seit Jahren durch keine so Überlandstromleitungen mehr durch, weil er das Gefühl hat, die sind Auslöser für seine neurologische Erkrankung und seine Fahrtstrecke schaut halt immer sehr aufregend aus, weil er halt sich Landkarten das richtig anschaut, wo diese Überlandstromleitungen sind und Zugfahren geht auch nicht mehr wegen der Elektrifizierung. Also der ist da wirklich in ein Vermeidungsverhalten dadurch geraten, um eine Ursache für seine sehr unattraktive Erkrankung zu finden.
Und eben solche Phänomene sind auch nicht so speziell. Also ich glaube, das kennt jeder auf eine bestimmte Art und Weise, dass man sich in bestimmten Situationen auf bestimmte Reaktionen konditioniert. Also das schönste Beispiel finde ich diesbezüglich eine Rolltreppe, die steht. Oder wenn jeder stolpert fast, wenn eine Rolltreppe steht. Oder weil man so gewohnt ist, darauf zu reagieren. Oder und so kann das wie auch die Reaktion auf vermeintliche Felder, das kann man sich so wie antrainieren, dass man am Schluss reagiert und in dem Sinn unbewusst und das auch nicht unter Kontrolle hat. Oder also das ist nicht irgendetwas, das nur eine kleine Minderheit betrifft. Also das könnte praktisch jeden betreffen in dem Sinn.
Wenn wir kurz bei dem Patienten bleiben, der Stromleitungen meidet, wäre der ein typischer Fall für Mobilfunkangst?
Das wäre vorstellbar und zeigt auch dieses Leiden auf, was dann Menschen so haben dadurch. Ich selbst habe einmal im Winter diese surrenden Leitungen gehört und bin halt noch ausgegangen und habe eingegeben, damals in Google, Elektroleitung surrt Winter, und dann bin ich auf diesen Corona-Effekt oder so, glaube ich, heißt das, gekommen und habe mir ein Erklärungsmodell gezimmert. Und dem bin ich halt nachgegangen, Und jetzt ist es für mich klar und deutlich, aber wenn mir ZB diese Psychoedukation oder dieses Forschen nicht möglich ist oder ich es nicht zulassen möchte, dann kann ich halt in Vermeidungsverhalten, Angsterkrankungen, in Unsicherheiten kommen und dann meide ich halt surrende Elektroleitungen. Also wichtig ist halt nur, dass halt bei solchen Phänomenen für Menschen halt Schäden entstehen im sozialen Bereich, im biopsychosozialen vielleicht Denkmodell, und die erlebe ich dann schon als Phobien teilweise in vielerlei Ebene. Und ja, gerade auch ZB mit irgendwelchen sogenannten Elektrosmog-Ideen. Und wenn ich dann, und das finde ich auch oft ein wenig fahrlässig, wenn ich dann Informationen kriege, vielleicht auch sogar in Ärzteordinationen, Folder mit Hinweise, schützen Sie sich vom Handyfunk, oder in einem neutralen Katalog sehe ich irgendeinen Zirbenholzbehälter, wo ich das reinstellen kann, das Handy, weil es dich dann schützt, so quasi, dann treten halt solche Informationen breit in die Gesellschaft und teilen sich dann und können bei unterschiedlichen Menschen Störungen entwickeln. Aber unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, ich diskutiere jede Woche mit 24 Menschen über digitale Einflüsse. So extrem höre ich es nicht. Ja, und dass das wirklich vielen große Ängste und Sorgen macht heutzutage.
Welche körperlichen Symptome werden von Ihren Patienten, die sich belastet fühlen, berichtet?
Also das, was man so klassisch psychosomatisch orientiert erlebt, also irgendwo im neurologischen Bereich, Schwindel, Kopfschmerzen, mit den Augenproblemen, Sehstörungen, Herzrasen, Atmungsschwierigkeiten, Druckphänomene, Darmphänomene, Kribbeln allgemein in den Beinen oder ähnliches. Also das hört man, und das höre ich aber auch ähnliche Darstellungen bei anderen Angsterkrankungen oder Angst-Unsicherheitserkrankungen. Also ich glaube, das sind auch die prädestinierten Ebenen des Körpers, wo sowas auch körperlich verarbeitet wird im Sinne des Embodiment. Und natürlich ist im Hintergrund da unser nervales System, also von Sympathikus, Parasympathikus, enterisches Nervensystem, bla bla, unsere Hormone, Cortisol, Serotonin und so weiter, damit sich das auch so abspielen kann. Ja. Und es gleicht sich eigentlich recht ähnlich. Ja.
Genau, ausgesprochen. Diese Symptome, Schlafstörung kommt auch noch relativ häufig. Eine meiner ersten Studien war eine Befragung bei 400 Personen, die solche Beschwerden äußerten. Wir haben versucht, mit statistischen Methoden irgendeine Art von Cluster oder so festzustellen, aber es gab es nicht. Also es ist wirklich kein Muster in diesen Äußerungen. Es sind alle möglichen 50, 60 verschiedene Symptome waren es bei 400 Leuten.
Wie können Ärzte zwischen psychosomatischen und organischen Ursachen solche Beschwerden differenzieren?
Also wenn es zu mir kommen, geht es wirklich darum, und ich glaube, das ist das Wichtige, den Respekt geben der Erkrankung, den Respekt der Erfahrungen geben und die Schmerzen, die Beeinträchtigungen wahrnehmen und halt nicht, wie man auf Wienerisch sagt, abschasseln. Ja, ich glaube, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, und dann gilt es halt so wie überall, halt auf die Ursachenforschung zu gehen und nicht auszugrenzen, dass es keine andere organische Ursache hat, ob die Schilddrüse, Elektrolyte stabil sind, Zuckerwerte stabil sind, EKG machen, ähnliches, und halt klassisch ärztlich orientiert sich durcharbeiten, soweit es halt sinnvoll notwendig erscheint, und halt, ob das, was der Mensch spürt, irgendwelche Hintergründe hat, und das muss man schon sagen, bei so einer ausführlichen Untersuchung gehört auf jeden Fall auch eine radiologische Untersuchung des Gehirns dazu, und halt mal auf die erste Spurensuche zu gehen. Aber oft entdeckt man im Gespräch, in der Anamnese, beim Reden schon erste Aspekte, dass es da andere Ebenen gibt, wenn man da vielleicht mal zulässt, dem Raum zu geben, erzählen Patienten etwas. Und bei ein paar Patienten, wo solche Dynamik im Vordergrund gestanden sind, spürt man das irgendwie intuitiv, und dann nach ein paar Gesprächen bemerkt man auch, warum der Patient in diese Richtung einer Erkrankungsstörung oder Symptomatik gegangen ist. aber auf jeden Fall ist wichtig auszuschließen. Ich habe einmal eine Patientin gehabt, die war psychotisch gut behandelt worden durch ein Antipsychotikum und dann hat sich leider beim CT herausgestellt, dass sie so einen fast großen Tumor gehabt hat und das wird vielleicht manchmal nicht übersehen, möchte jetzt nicht sagen, aber das sollte man gut abklären.
Ja, also ich denke, das ist das Wichtigste, oder dass man die Leute ernst nimmt, dass man zuhört und gleichzeitig die individuelle Krankheitshypothese nicht unbedingt in den Vordergrund stellt, oder wenn man mit den Leuten zu tun hat. Es geht ja darum, die Krankheit zu behandeln, die Beschwerden zu behandeln, Lösungen finden, wie man damit umgehen kann, aber jetzt nicht, weil das kann man ja sowieso eigentlich kaum mal, ob es im Einzelfall nachzuweisen, was die externe Ursache für eine Krankheit ist. Also selbst wenn jemand einen Krebs entwickelt, dann ist es für viele Menschen normal, dass sie eine Ursache suchen und vielleicht auch eine Hypothese haben. Aber normalerweise ist das nicht wichtig für den Arzt. Also man kann das so stehen lassen, aber grundsätzlich sollte man wirklich damit umgehen, dass es den Leuten besser geht, dass man adäquat behandelt, was bei dem entsprechenden Krankheitsbild wirklich Sinn macht. Eine Schwierigkeit ist ja, dass viele dieser Leute dann den sogenannten traditioneller Medizin wenig vertrauen und dann halt auch Konsultationen in Anspruch nehmen, die nicht evidenzbasiert sind, die zum Teil auch unethisch viel kosten und nichts bringen. Und das sollte auf jeden Fall verhindert werden.
Wie gut sind Angsterkrankungen überhaupt zu behandeln? Welche Strategien gibt es da, um Patienten zu helfen, ihre Ängste zu überwinden?
Wenn ich jetzt sicher angesprochen bin, dann das, was ich jetzt schon gesagt habe, Verhaltenstherapie kann ganz klar sein, Psychoedukation, Ursachenforschung, seit wann ist das, gibt es Hintergründe, hat sich da in der Lebensstruktur was verändert, gibt es Erfahrungsberichte von etwas und manchmal kann auch so eine Phobie, eine Angst da ganz irrational zu anderen Themen stehen, also das, wo ich nicht diese Schlussfolgerung so einfach habe, sondern es ist was anderes in einem Leben passiert und es zeigt sich halt in einer Angstdarstellung, die gar nicht zusammenpassend ist. Stressmanagement kann was Gutes sein, dann irgendwelche Entspannungsübungen lernen. Also ich habe mir mit Jakobsen und Jacobsen gute Erfahrung gemacht mit Patientinnen und dann muss man ganz klar sagen, halt auch medikamentöse Therapie. Und da können halt die sogenannten Antidepressiva durchaus schöne Hilfe zeigen. Und das in Kombination mit einer Expositionstherapie, das habe ich mit einem Patienten gemacht, der vom Zug fahren nicht mehr konnte, das habe ich als Assistenzarzt geübt mit ihm. Also die Kombination Respekt geben, ernst nehmen, Medikamente, Entspannungsübung und dann irgendeine Art von Annäherung ans Objekt der Angst. Das kann dann gemeinsam hilfreich sein und wahrscheinlich zwischen den Zeilen die Gespräche, die man sonst führt, helfen dann auch wieder zu Vertrauen zu kriegen in sich selbst.
Konkret bei diesen Patienten ist es ja schwierig, dass es meistens Gründe gibt, warum man die Gesundheitsprobleme externalisiert. Also wenn man damit Tür ins Haus fällt, dass man eine Verhaltenstherapie machen sollte, wird man wahrscheinlich in den meisten Fällen die Patientin und der Patient verlieren, oder weil das zu rasch geht und weil die Leute nicht sofort einsehen, dass man auf dieser Ebene etwas erreichen kann. Aber wissenschaftlich ist klar, also die einzige Maßnahme, die wirklich langfristig wirkt bei Patienten mit EMF-Problemen, sind Verhaltenstherapien, das hat man gezeigt.
Aber ich habe einmal einen Menschen kennengelernt, der so eine Elektrohypersensibilität hatte und sein ganzes Zimmer abgeschottet hat. Und ich bin auch am Anfang ein bisschen in die Konfrontation mit ihm gekommen. Er wollte nicht mit einem Psychiater sprechen, das war eine Podiumsveranstaltung. Und dann nach Beendigung dessen ist er auf mich zugekommen und wollte weitersprechen. Also er hat schon gemerkt, irgendwas tut's mit ihm, wenn er darüber redet und wenn er halt, wie der Professor Rösli auch als erst schon gesagt hat, ernst genommen wird und halt wirklich das Gegenüber ihn mit seiner Problematik wahrnimmt und nicht einfach schnell in das Psycho-Eck abschasselt und damit war's es. Ja. Und das wird nicht funktionieren. Ja.
Also ich versuche manchmal auch so zum Vergleich mit Lärm zu machen, oder? Also auch beim Lärm, man kann dem nicht ausweichen, das hat es überall, hat es Geräusche. Man es braucht irgendwie, auch wenn man, auch Leute, die sagen, sie sind sensitiv auf Lärm, es gibt keinen Weg, führt im Leben daran vorbei, dass man mit dem lernt, umzugehen und auch störende Geräusche irgendwie integriert, oder? Und so auf dieser Ebene habe ich zum Teil Erfahrung gemacht, dass die Leute dann eher akzeptieren können, dass man wirklich auch zumindest den Teil, der diese Beschwerden auslöst, der Angst auslöst, der Stress, halt auch lernen kann, damit umzugehen, oder Stressmanagement, was wir auch schon gesprochen haben und so weiter.
Ist das Eingeständnis der Angst und das Aussprechen eines Satzes, so wie ich habe Angst, der erste wichtige Schritt für einen Patienten?
Also ich würde schon sagen, dass bei einer klassischen Therapie, wenn man wirklich die Evidenz sich anschaut, 60% einen guten Erfolg kriegen. Ja. Aber was ich halt oft erlebe, ist das, was der Professor Rösler gesagt hat, eben das Abweichen in alternative Maßnahmen, dann das nicht aus medizinischer Sicht nicht konsequente Belassen einer Therapie. Diese Psychoedukationsebene wird nicht ganz beschritten. Ein bisschen möchte man bei seinem eigenen Grunddenken auch bleiben. Und das kann dann vielleicht ein bisschen den Erfolg mildern. Aber wie gesagt, ich glaube, dass manche sich nicht der offiziellen Medizin annähern mit ihren Themen und halt irgendwo das Seelenheil woanders suchen. Aber bei konsequenter Therapie erlebe ich das schon, dass das gut hilfreich sein kann.
Also jetzt konkret bei Elektrosensibilität gibt es einige wenige Studien, die die Leute nach ein paar Jahren wieder gefragt hat. Und da war eigentlich erstaunlich, wie stark sich das geändert hat. Also ich glaube, es ist schon häufig auch ein intermittierendes Erklärungsbild, das sich dann doch irgendwie bei vielen auch wieder verflüchtigt. Aber es gibt natürlich die Fälle, auch die öffentlich in Erscheinung treten und wo das auch zum Lebenssinn wird, in dem Sinn, wo sich nichts mehr ändern wird und ändern kann irgendwo auch, oder?
Wie passen diese beiden Alltagsbeobachtungen zusammen? Es gibt einerseits Menschen, die sich vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern fürchten. Andererseits kippen immer mehr Menschen in eine Abhängigkeit hinein. Stichwort Handysucht.
Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Rückmeldung der Patientinnen, dass sie durch Mobilfunk per se belastet sind. Das nehme ich sehr selten wahr. Ja. Aber ich glaube, da geht es um so etwas wie kognitive Dissonanz. Ich habe auf der einen Seite ein Gerät, was mir den ganzen Tag hilfreich ist, und das Smartphone ist ja unser hauptverwendetes Alltagsgerät. 80% der Informationen rennen über Smartphone, und da muss ich irgendwo mir eingestehen, das brauche ich, da kann ich es mir nicht erlauben zu sagen, das ist ein Furchtgegenstand. Der ist auch im Klassischen begreifbar, also ich kann es angreifen, er ist verschönerbar, ich kann ein Cover drüber geben in rosarot, ich kann es mir heimlich machen mit einer Oberfläche, die mir gefällt, mit einem Familienfoto vielleicht. Und somit gestalte ich dieses Gerät wieder für mich gut annehmbar und integrierbar. Und es wird ja teilweise das extrakorporales Gedächtnisteil da schon neurophilosophisch konstruiert. Hingegen der Mobilfunk, der Masten, der hat vielleicht was Abstraktes, da kann ich nicht gestalten, der verändert mein Bild der Öffentlichkeit und dieses Verstehen der Dinge, wie das funktioniert, ist mir da ein wenig, wie gesagt, nicht so ganz gleich zugänglich. Ich vermute, dass auf dieser Ebene ein paar Hintergründe zu finden sind.
Ja, ich denke auch, oder muss auch in Betracht ziehen, also Leute, die wirklich leiden unter elektromagnetischen Wellen, das ist extrem selten, oder? Also das ist eine so kleine Minderheit. Wir haben in der Schweiz jetzt seit 20 Jahren Projekte, wo wir versuchen, solche Leute auch wirklich abzuklären, etwas zu offerieren, und das sind einstellige oder knapp zweistellige Zahlen pro Jahr aus der ganzen Schweiz von Leuten, die sich da melden. Also ich glaube, das ist wirklich ein extremes Minderheitenphänomen, während eine extensive Handynutzung, das ist dann vielleicht schon eher ein verbreiteteres Problem. Und in der allgemeinen Bevölkerung stelle ich natürlich schon fest, gewisse Leute haben ein gewisses Unbehagen mit diesen großen Sendern, die nicht kontrollierbar sind, aber bringen das eigene Handy nicht mit Strahlenbelastung in Verbindung, obwohl das natürlich viel und deutlich stärker strahlt als solche Antennen, die relativ weit weg sind. Also die Leute unterschätzen typischerweise, wie kurz oder wie stark die Strahlung abnimmt mit der Distanz von der Quelle. Und das Handy ist halt am Körper und diese Sender sind eigentlich recht weit weg.
Bei manchen bemerke ich auch, dass, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch ein Begriff ist, das Wisch-Handy, also das Smartphone, ist ja die neueste Ebene, wie ein so ein Mobiltelefon benutzt werden kann. Und dass manche bei so Nokia irgendwas überbleiben mit Tasten, weil sie diesen Generationenschritt nicht machen wollen zu so einem Smartphone mit einer Nicht-Tasten-Oberfläche. Und es hat teilweise auch was mit Generationsveränderungen zu tun. Ich möchte hier nicht eintauchen, ich möchte nicht quasi dieses Smartphone benutzen wollen, weil es mich überfordert. Also wie gesagt, da gibt es glaube ich mehrere Ebenen, die sehr psychodynamisch orientiert sind.
Was ich auch ab und zu mehr anekdotisch feststelle, ist, Leute wieder zurückgehen, oder weil sie merken, dass sie es schwierig unter Kontrolle haben, dass sie in dem Sinn zu viel Zeit am Smartphone bringen und dann wieder auf solche Modelle zurückgreifen. Wie nachhaltig das dann jeweils geschieht, das hört man dann nicht, oder? Aber zumindest hat sich das in der letzten Zeit schon etwas verändert. Aber ich denke schon, also es ist schon für mich schon auch eine Frage, oder? Also wir machen jetzt Studie bei Jugendlichen und wenn man sieht, was die durchschnittliche Nutzung ist, die sie angeben pro Tag, ich glaube nicht, dass die Nutzung per se jetzt schädlich ist, aber man fragt sich ja schon, was wird nicht gemacht in diesen 4 bis 5 Stunden pro Tag, oder? Und das während einer Entwicklungsphase, wo man vielleicht auch noch andere Sachen lernen könnte. Also nicht, dass man im Smartphone nicht auch etwas lernen könnte, aber es ist schon eine spezielle Veränderung, oder wo wir eigentlich noch wenig wissen, was damit passiert. Also für mich deutlich relevanter als die Strahlenbelastung in Bezug auf öffentliche Gesundheit.
Kommen wir zur Schlussrunde. Welche Bedeutung hat hier die Zusammenarbeit von Umweltmedizinern, von Psychologen, von Psychotherapeuten bei der Behandlung von Patienten mit Mobilfunkangst?
Das Zusammentragen von diesen Informationen ist ganz wichtig, dass wir gegenseitig verstehen lernen, wie so etwas Abstraktes auf uns Menschen beeinflussend wirkt, dass ich als Psychiater wahrnehme von einem Umweltmediziner eventuell die Strahlenbelastung, dass ich es verstehen kann, dass ich es wieder weitergeben kann im Sinne einer Psychoedukation an den Patienten, dass ich vielleicht selbst auch glaubhafter bin oder das besser vertrete, dass ich vielleicht das Vorbild selbst als Arzt, und man ist in so einer Arztrolle noch immer ein Vorbild für andere Menschen, wie ich damit umgehe. Und dass man sich das wirklich multiperspektivisch anschaut und dass man nicht ganz überzeugt ist nur von seiner einzelnen Meinung. Weil wie gesagt, wie wirklich Mobilfunk eventuell nicht schädigt, werden wir erst in 100 Jahren sehen. Ja, weil wir wirklich die Langzeiterfahrungen haben, weil manche dieser Erkrankungen gehen ja nicht so schnell, Gott sei Dank. Aber es befruchtet mich auf jeden Fall. Und wie wir eh schon in den Gesprächen jetzt gehört haben, es gibt unterschiedliche Zugangsweisen, wie man hilfreich sein kann, auf psychologischer, auf psychotherapeutischer, auf ärztlich-medizinischer Seite. Und daher finde ich es, so wie in vielen Bereichen, halt wichtig und widerspiegelt auch die Problemlage oder die Themenlage.
Ja, sehe ich genauso. Oder auch, schon rein die Forschung, oder wenn ich nur mal in diesem Bereich schaue, jetzt noch nicht mal im Zusammenhang mit dem Patienten, wie wichtig es ist, dass man die biologischen Prozesse, die physikalischen Prozesse versteht, um überhaupt mal abzuschätzen, wie plausibel sind biologische, physiologische Wirkungen und wenn es ans Medizinische wird und Psychiatrische sowieso. Sonst unterliegt man schnell mal dem Konfirmationsbias und will nur hören, was man selber schon denkt, oder da sind vielleicht die Expertinnen und Experten nicht viel anders als alle anderen Leute auch.
Meine Herren, danke für das Gespräch.
Also ich bedanke mich auch, danke für die Einladung nochmal und dass ich auch aus meiner Sicht aber psychische Aspekte reinbringen durfte. Herzlichen
Dank. Ja, auch von mir, meiner Seite vielen Dank und fand es auch inspirierend, eben gerade diesen interdisziplinären Austausch auch in diesem Gespräch.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie sie weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.